Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und zwar eine der ersten für dieses Jahr, witzigerweise, weil ich eine kurze Pause gemacht habe aus beruflichen Gründen. Freut mich heute, Dirk Hucke, dich hier zu haben und mit dir so ein bisschen über deinen Werdegang zu sprechen, aber auch über Volocopter. Mhm. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, ich würde mal ganz frech starten mit der Frage, warum du heute glaubst, hier zu sein.
Na, ich denke, dass das Thema elektrisch fliegen oder elektrische Flugtaxis die Menschen sehr interessiert. Und wir sehen, dass wir eine breite Gruppe haben, die glaubt, dass das erst ab 2030 passieren wird oder später, viel später sogar. Mhm. Es gibt ein paar Leute, die Angst davor haben, die nicht wissen, wie das in unserer Städteumgebung sich anfühlen wird. Und wir haben Leute, die es nicht erwarten können, endlich einzusteigen, damit zu fliegen. Also wir haben breites Interesse an dem Thema, aber auch viel Unwissen, weil es natürlich auch viele Aussagen gibt, die nicht verifiziert werden können, wo die Menschen nicht genug Einsichten haben. Und ich glaube, insofern ist es ein spannendes Thema.
Cool. Du hast schon zwei größere Positionen hinter dir gehabt, einmal bei Airbus und einmal bei Siemens. 20 Jahre bei Siemens gewesen, wie ich gelesen hatte. Mhm. Wie ging es generell bei dir los, wenn du es mal, du kannst gern starten, wo du möchtest. Mhm. Wie ging aber das Interesse für dich im Bereich, ich würde es jetzt mal groß fassen, Engineering mhm. los und was waren dann auch so die ein, zwei Kapitel, die dich dann so durch den Weg geleitet haben?
Wie ich zum Engineering gekommen bin, ist auf Umwegen, weil ich wollte eigentlich Architekt werden mhm. und habe ein Praktikum in der Schule gemacht bei einem Architekten. Danach habe ich gesagt, naja, vielleicht ist das doch nicht so ganz das, was ich wollte, weil die Chance, dass ich so aller Right Häuser nach meinen Ideen entwickeln kann, die Chance war nicht so groß. Und da habe ich gesagt, wo sind meine Stärken? Mhm. Und Mathe, Physik, die ganzen naturwissenschaftlichen Fächer haben mir immer sehr viel Spaß gemacht, da war ich auch ziemlich gut drin. Und da habe ich gesagt, eigentlich kommt dann das Ingenieurwesen raus, dann habe ich mich damit ein bisschen befasst. Habe auch geguckt, welche Universitäten kommen dafür in Frage und bin damit dann zum Maschinenbau und nach Braunschweig gekommen, weil meine Eltern nicht allzu weit weg wohnen, sodass ich auch am Wochenende immer okay. nach Haus fahren konnte, weil ich musste mein Studium selber finanzieren. Und insofern war es ganz gut, wenn man ab und zu mal den Kühlschrank zu Hause auffüllen konnte.
Sehr gut. Mit wie vielen Jahren kamst du dann zu Siemens? Wie alt warst du da ungefähr?
Ich bin erst die... Ich habe mein Studium in der Minimumzeit abgeschlossen, eben weil ich es selber bezahlen mhm. musste und bin dann direkt an dem Tag, wo ich mein Diplom bekommen habe, in mein Auto gestiegen, meinen alten 13 Jahre alten VW Passat Kombi, bin nach Paris gefahren und habe dort bei Renault angefangen. Mhm. Okay. In der Direktion der Recherche in Rueil-Malmaison, habe direkt in Paris gewohnt, war natürlich sehr spannend, mit 24, 25 dort eigentlich nur für 6 Monate und schließlich bin ich 2 Jahre geblieben, bevor ich dann bei Siemens im Trainee-Programm angefangen.
Cool. Wie kam es dann zur Entscheidung, zu Siemens zu gehen?
Das war auch komplex. Also ich habe immer danach gesucht, eine Firma zu finden, für die ich im Ausland arbeiten kann. Aber trotzdem irgendwo eine Wurzel in Deutschland zu haben. Und meine damalige Freundin, ihre beste Freundin, war mit einem Siemensianer verheiratet, der schon der dritten Generation bei Siemens war. Das heißt, sein Vater, sein Großvater haben Projekte für Siemens weltweit gemacht mhm. und sind im Prinzip in vielen verschiedenen Ländern auf der Welt gewesen. Er ist so aufgewachsen, hat viele interessante Geschichten erzählt. Da habe ich gesagt, genau das will ich auch. Und das hat dann auch ganz gut funktioniert.
Du hast gerade schon angesprochen, vom Trainee, kurz gesagt, zu einer C-Suite-Position. Mhm. Wie schafft man das?
Also ich sage meinen Mentees immer, es gibt 3 Komponenten. Eine ist das, was man genetisch mitbekommt. Das zweite, harte Arbeit. Und das dritte ist ein bisschen Glück, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Das kann man noch ein bisschen beeinflussen über Networking. Mhm. Aber diese 3 Komponenten sind eigentlich Schlüssel, um in einer großen Firma erfolgreich zu sein.
Spannend. Gut, dann gehen wir mal einen Schritt weiter. Du hattest ja auch unter anderem die erste, ich glaube, Position im afrikanischen Raum für Siemens gehabt.
Ich war der erste CEO für ganz Afrika für Siemens, den es gab.
Wie kamst du der Entscheidung?
Das war ganz interessant. Also ich war Ich habe sehr erfolgreich das Eisenbahngeschäft in China aufgebaut und war eigentlich weit über ausgemacht, dass ich mindestens 5 bis 6 Jahre dort bleibe. War auch von meinem Mentor gewünscht und vom Vorstand. Und wie immer, nach 2,5 Jahren kam dann der Anruf, in dem Fall an unserem ersten Tag im Urlaub. Sie würden jetzt eine Umorganisation machen und sie würden die Region weltweit in Sektoren in Cluster gliedern. Es gäbe 20 Cluster und ein Cluster wäre noch unbesetzt und ob ich das machen möchte. Und dann sage ich, naja, was ist das genau? Ja, das wäre der Cluster für Nordwest Central Africa. Okay. Und habe ich gesagt, naja, okay, ich habe jetzt keine große Erfahrung in Afrika außer einem Urlaub in Tunesien. Ja, ich hätte 5 Tage Zeit, darüber nachzudenken, könnte aber mit niemandem reden, ich könnte auch nicht vorher hinfahren. Und dann haben meine Frau und ich dann wirklich den Urlaub über nachgedacht, machen wir das, machen wir es nicht. Und haben gesagt, naja, wir haben jetzt eine gute Zeit in Peking gehabt. Mhm. Eigentlich wäre es spannend, auch mal was ganz anderes zu machen. Und haben uns wirklich dann entschlossen, direkt nach Afrika zu gehen. Ich konnte auswählen.
Wo war der Hauptsitz?
Ja, man hat mir die Wahl freigestellt, meinen Standort zu suchen. Es war zur Auswahl gestanden Lagos, Tunis, Algier und Luanda oder Casablanca.
Okay.
Wir haben uns dann für Casablanca entschieden.
Für Marokko.
Und ja, das war ganz interessant, da waren wir dann 6 Monate angekommen und dann gab es eine weitere Änderung, da hat man mich gebeten, ob ich ganz Afrika machen will. Und da habe ich gesagt, okay, aber ich müsse nach Johannesburg umziehen. Und da hat meine Familie dann gestreikt, wir waren gerade erst angekommen, gerade gesettelt. Dann habe ich es gemacht, aber ich bin dann, im Prinzip hatte mein Sitz in Casablanca, aber mein Hauptbüro war dann in Johannesburg. Was eine kleine Herausforderung war, weil man keine direkte Flugverbindung mehr zwischen Marokko und Südafrika, sondern erst nach Europa fliegen muss und dann nach Südafrika. Aber wie gesagt, war eine sehr spannende Zeit und ich war damit wirklich der erste CEO, der jemals ganz Afrika geleitet hat. Wir haben dann wirklich sehr intensiv gearbeitet, sehr gute Wachstumsraten erzeugt und Afrika auch so mal ein bisschen in den Fokus gebracht bei Siemens.
Stark. Ich glaube, man könnte jede einzelne Position, die du jetzt innehattest, auch nochmal komplett ausrollen und nochmal näher drüber reingehen. Ich würde aber dennoch mal als Abschluss für Siemens mal die Frage stellen, wenn man es mal auf Papier sieht, 20 Jahre Siemens, C-Suite, denkt man sich jetzt, okay, warum jetzt überhaupt wechseln? Was war für dich so der Ansporn, dass du sagst, okay, du hast jetzt Lust auf, sagen wir mal, Airbus oder auch jetzt noch spannender eigentlich Startup?
Das war da gut, zu dem Zeitpunkt habe ich noch nicht über Startup nachgedacht. Es gab viele Änderungen und wie oft im Leben ist, für mich ist immer, man hat immer die Wahl, kann ich etwas ändern?
Wenn es interne Sachen sind, dann kann man es natürlich nicht ändern.
Oder kann ich das Umfeld nicht so gestalten, wie ich es gerne hätte? Und dann muss man die Entscheidung treffen, auch zu gehen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt sehr viele interessante Angebote, unter anderem halt dann auch von Airbus. Und habe die Leute über längere Zeit über ein Programm kennengelernt. Das war gar nicht darauf ausgelegt, jetzt wirklich einen Wechsel herbeizuführen. Das nennt sich Star Program bei Airbus.
Okay.
So eine Art Best Practice Exchange Programm, wo sie internationale Führungskräfte zusammenbringen, um über verschiedene Themen, Herausforderungen zu sprechen, sich auszutauschen, Netzwerken. Und darüber kannten wir uns. Und dann kam halt genau in einem Zeitraum, wo ich darüber nachgedacht habe, was anderes zu machen, kam halt dann das Angebot, CEO von Airbus Defence and Space zu kommen. Und muss ich ganz klar sagen, es hat mich sehr gereizt, mit Tom Enders zusammenzuarbeiten. Wir haben gleich im ersten Gespräch gemerkt, dass das von der Chemie gut passt. Und so war es dann auch.
Ich hatte mit Walter Ballheimer, das ist der Gründer von Reflex Aerospace, gesprochen. Ich glaube, vor circa einem Jahr. Und da haben wir sehr stark auf das Thema Finanzierung von der EU eingegangen, weil er halt der Meinung ist, dass sie halt für kostengünstigere, also sie bauen Satelliten, hauptsächlich für SpaceX, und dass sie da kostengünstiger Satelliten bauen und viel leaner sind vom Prozess her und er nicht versteht, warum die großen Konzerne wie jetzt Airbus, Air Defense und Space da die großen Subventionen bekommen. Das war so der Hauptdiskurs.
Subventionen sind es nicht, es sind Fördergelder bzw. Programme wie von der ESA.
Ja.
Und bis jetzt, wie gesagt, das sind ja auch Satelliten, die dann, sage ich mal, auch viele Informationen öffentlich bereitstellen heute, die uns überhaupt erst ermöglichen, Themen wie Klimawandel und so weiter besser zu verstehen und einordnen zu können.
Ja, aber besides that, würde ich sagen, Schlusswort zu deinem Werdegang Volocopter. Wie kam es dazu? Bist du, das weiß ich tatsächlich gar nicht, bist du der erste Geschäftsführer, der erste CEO nach der Gründerzeit? Oder?
Nein, okay. Nein. Als Angestellter Nummer 5 haben damals die Gründer den Florian Reuter engagiert als CEO und der hat auch die Firma dann von 5 Angestellten bis auf 700 hochskaliert. Okay. Und in der Phase, wo ich bei Airbus gekündigt hatte und er kennt mich schon aus Siemens-Zeiten, er war früher auch mal bei Siemens, haben uns immer wieder überall getroffen. Er wusste, dass ich mich hier für das Thema interessiere. Und es war eigentlich eher Zufall, weil ich kurz davor war, einen Vertrag mit einer sehr großen Automobilindustriefirma zu unterschreiben. Und im letzten Moment hat er gefragt, ob ich es mir vorstellen könnte, auch zu Volocopter zu kommen. Und erst habe ich gesagt, nein. Dann habe ich nochmal drüber nachgedacht und habe gesagt, okay, ich schaue es mir mal zumindest mal an. Mhm. Und dann habe ich mir wirklich mal einen detaillierteren Überblick über die Firma verschafft. Wo stehen Sie in der Technologie? Wo stehen Sie im Wettbewerb? Wie sind Sie finanziert? Was sind die Herausforderungen für die nächsten Jahre? Und dann habe ich gesagt, ja, okay. Habe auch mit meiner Familie gesprochen. Und meine Tochter hat damals eine ganz interessante Aussage gemacht. Die hat gesagt, Papa, du hast eine gute Karriere gehabt, du hast schon große Firmen geleitet, du hast gut Geld verdient, warum machst du nicht mal was Cooles? Damals war sie 19 Jahre alt und da habe ich drüber nachgedacht, auch mit meiner Frau lange gesprochen. Und dann habe ich gesagt, okay. Ich wollte immer mal ein Startup machen, habe mich aber nie getraut so richtig. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist es hier eigentlich ein Thema, was gut passt, was mich interessiert, was super spannend ist. Und wo man auch ein kleines Stück Geschichte schreiben kann, wo man sagen kann, wir verändern die Welt wirklich und so, dass man es merken wird.
Verstehe. Ja. Was vom Daily Life her, was hat sich jetzt von einem Konzern mit Startup, man kann jetzt Volocopter wahrscheinlich auch nicht mehr so Startup nennen, weil es natürlich auch eine Riesenfirma ist mittlerweile, aber sind da Unterschiede für dich in der Arbeitsweise und in den Projekten auch, die ihr habt?
Also, wie gesagt, mein Tagesablauf hat sich jetzt nicht groß verändert. Vorher bin ich nach München gependelt, jetzt pendel ich nach Bruchsal. Arbeitszeitmäßig auch nicht. Es ist viel harte Arbeit erforderlich, so ein Startup jetzt in die nächsten, sag ich mal, Schritten zu begleiten. Was sind die Herausforderungen, was sind die Unterschiede? In großen Firmen, in großen Konzernen ist die Ausbildung der Manager und auch der Fachleute sehr systematisch. Man hat alle, sage ich mal, externen, internen Ressourcen, um das zu tun. Und das ist natürlich in einer Firma wie Volocopter anders. Wir haben ein gutes Ausbildungssystem für eine kleine Firma, aber natürlich nicht auf dem Niveau. Wir kriegen Leute von überall aus der Welt. Wir haben 60 Nationen mit sehr, sehr unterschiedlichem Werdegang, Background, Skills, die allein schon mal von den Zusammenarbeitsfähigkeiten, wo wir jetzt auch Kurse eingeführt haben, damit die Menschen, die einfach ganz komplett unterschiedliche Backgrounds haben, auch in der Kommunikation oder Kooperation besser zusammenfinden. Dann aber auch natürlich haben wir Leute aus den unterschiedlichsten Aerospace-Firmen sogar. Aber die haben natürlich dann bestimmte Themen in firmenspezifisch gelernt. Und jetzt müssen die mit anderen Kollegen zusammen mal, die vorher in der Konkurrenz gearbeitet haben und man muss sich darauf einigen, was jetzt der Weg für uns ist, diese Themen systematisieren. Wir sind zertifiziert als Design Organization, wir sind zertifiziert als Production Organization und haben natürlich sehr, sehr hohe Vorgaben, um nach EASA-Standard diese Luftfahrzeuge zu entwickeln und zu bauen.
Spannend. Letzte Frage, Tables turned. Warum glaubst du, bist du der richtige Kandidat oder jetzt auch mittlerweile seit über 2 Jahren, glaube ich?
18 Monate.
Jetzt. 18 Monate, der richtige Kandidat für Volocopter. Um sie vielleicht auch in die nächste Stage zu bringen.
Weil wir jetzt an einem Punkt sind, wo es nicht mehr um Kreativität geht, sondern es geht darum, die Themen, die man versprochen hat, abzuarbeiten, die Zertifizierung zu erreichen und die Firma in den Betrieb zu bringen und dann natürlich auch zu skalieren. Das sind Themen, die sind sehr stark dadurch dominiert, dass man eine sehr genaue Projektplanung hat, dass man die Teams zusammenführt und dann auch so synchronisiert, dass letztendlich diese Meilensteine eingehalten werden. Und ich glaube, da haben wir in den letzten 18 Monaten beidseitig eine harte Lernkurve gehabt, um die Firma anzupassen auf das, was wir da machen müssen. Wir haben auch viel an der Strategie gearbeitet, Themen angepasst, wo, sag ich mal, auch nicht alles, sag ich mal, so eindeutig definiert war, wie wir es jetzt zu dem Zeitpunkt brauchen, weil wir einfach jetzt nur noch über Meilensteine gemessen werden. Mhm. Wenn man noch 3, 4, 5 Jahre von der Zertifizierung weg ist, dann kann man immer wieder was nach rechts schieben. Mhm. Aber wenn man ein paar Monate vor der Zertifizierung ist, ist der Berg dann da und der muss abgearbeitet werden und man muss gucken, in welcher Sequenz, man muss gucken, wie man die, die Fähigkeit, die man in der Firma hat, die nicht immer überall ausreichen, trotzdem so strukturiert, dass man diese Ziele erreichen kann. Und
gut. Wenn man bei, das hatte ich nämlich auch in einem anderen Interview gehört, wenn man bei SpaceX in die Entry Hall geht, in einem Headquarter in Texas.
Ich war schon da, ja.
Du warst schon da?
Ja.
Dann weißt du es vielleicht auch, dass da ganz oben in der Entry Hall steht, We Colonize Mars. Was steht bei euch im Bruchsaal in der Entry Hall?
Ne, We Bring Urban Mobility to Life. Okay. Was ich von Anfang an, muss ich sagen, sehr stark fand, weil wir wirklich den Anspruch haben, diese neue elektrische, nachhaltige Mobilität jedem zugänglich zu machen. Also auch nicht das, was da oft steht, das Tool für die Reichen oder so, sondern eben genau gar nicht das, sondern ein ganz normales Mobilitätskonzept, was über die nächsten Jahre überall existieren wird, was leise ist, sehr leise, sehr, sehr sicher und nachhaltig und was uns ermöglicht, die stark wachsenden Städte zumindest um eine Option zu erweitern, die es ermöglicht, in kritischen Ballungsräumen oder zum Beispiel einen sehr wichtigen Anwendungsfall vom Flughafen in die Innenstadt, dort schnellere, bessere Optionen anzubieten. Wir haben einfach seit 2007 die 50%-Grenze der Bevölkerung, die in Städten lebt, überschritten. Wir gehen jetzt Richtung 2050 auf 70% zu. Also die meisten Städte wachsen so 3-5% pro Jahr. Das Problem ist, dass diese Städte nie darauf angelegt waren, diese Massen von Autos und Bussen und Lastwegen in einer Stadt zu integrieren. Und jetzt einfach physisch der Platz gar nicht mehr da ist, das zu erweitern. Und oftmals geht es auch nicht, Metrosysteme zu installieren, sei es aus geografischen Gründen oder aus finanziellen Gründen, sodass hier zumindest leichte Erleichterung geschaffen werden kann, um diese Themen zu erreichen. Dazu kommt auch, wir sehen einen großen Anwendungsfall in dem Bereich Emergency Medical Services. Das heißt, wir haben eine Kooperation mit ADAC, wo wir in Zukunft die Erstversorger, die Notärzte zum Unfallort bringen werden. Und dort werden wir sehr schnell sehen, dass sich das sehr schnell etablieren wird, weil es einfach schnell ist, es ist leise, es ist sicher und es wird Leben retten.
Das ist ein guter Punkt. Wenn man das quantifiziert, die Ziele, die ihr habt, kannst du sagen, ab Jahr 2030 ist es möglich, dass wir für die Gesellschaft das verfügbar machen, ob es jetzt in Paris ist oder ob es in anderen Städten ist, New York, dass das möglich ist am Zeitpunkt X?
Also ich würde es in Cluster fassen. Wir gehen dieses Jahr in Betrieb in Paris und Rom. Wir werden nächstes Jahr bei der Weltausstellung in Osaka fliegen. Danach in der neuen Region NEOM. Das heißt, wir haben 4 konkrete Fälle, die jetzt in den nächsten 18 Monaten in Betrieb gehen werden. Dann werden wir nach und nach mehr Städte, mehr Routen, mehr Fahrzeuge sehen. Zum Ende des Jahrzehnts wird man sehen, dass das noch nicht voll skaliert, aber schon deutlich präsenter ist. Wir werden Anfang 27 statt einem 2-Sitzer einen 5-Sitzer, einen 1+4-Sitzer, einen Pilot, 4 Passagiere in den Markt bringen und damit ist es ein skalierungsfähiges Modell. Ja. Was sind die zwei großen Meilensteine, die das nochmal beschleunigen werden? Das ist einmal die Integration in das sogenannte Air Traffic Management. Das heißt, dass wir offiziell, genau wie eine Boeing 737 oder ein Airbus A320 in die Luftkontrolle mit integriert sind. Heute fliegen wir im Prinzip mit Sonderkonditionen unterhalb des Luftraums nach sogenannten Visual Flight Regulations und nach Radio-Based Communication, also radiobasierter Kommunikation. Wenn man integriert ist, ist natürlich eine höhere Automatisierung möglich. Das ist der erste Schritt. Und wenn dann wir auch eine Zertifizierung möglich machen, wo auch autonom oder höher automatisierte Fluggeräte dann fliegen können ohne Piloten, dann haben wir die nächste Stufe erreicht, mit der eine volle Skalierung möglich ist. Und das wird aus meiner Sicht so um die Mitte der 30er Jahre passieren.
Okay, alles klar. Also ist noch ein langer Atem
da. Ja, aber davor schon, ab diesem Jahr und ab nächsten Jahr wird es mehr und mehr Städte geben, sodass die Menschen sich einmal überzeugen können, dass es sehr, sehr leise ist, dass es keine Belastung ist in einer städtischen Umgebung. Zweitens, dass es sicher ist. Also wir werden zertifiziert, genau wie ein großes Passagierflugzeug nach dem Sicherheitsstandard 10-9. Das bedeutet, dass wir nur einen kritischen Ausfall alle 1 Milliarde Betriebsstunden haben dürfen. Das heißt, das ist 100-mal sicherer als ein Hubschrauber und das ist 1000-mal sicherer als der Straßenverkehr. Das heißt, die Menschen brauchen auf keinen Fall Angst haben, in eins unserer Fahrzeuge zu steigen in die
Zukunft. Sehr spannend. Ich würde auch mal sagen, dass so das Thema innovative Lenkung des Unternehmens etwas ist, wo du natürlich dann auch im Lead bist und wo du auch deine Verantwortung siehst, das ganze Thema dann auch administrativ nach vorne zu bringen. Wenn du das jetzt aber von der Entwicklungsstrategie her siehst, wie würdest du die einzelnen Standorte, die ihr jetzt habt, beziehungsweise habt, also was heißt Standorte, aber Testflüge, die ihr mittlerweile auch weltweit führt, wie würdest du die jetzt einzeln vergleichen, weil ihr müsst natürlich auch mit der Regierung dort in Kontakt sein, im Gesamtpaket, wie kann ich mir das vorstellen, wie leicht ist es beispielsweise einen Testflug in New York zu machen, im Gegenzug zu Japan oder im Gegenzug zu Deutschland? So.
Wie du ja gesehen hast, wir haben Testflüge schon überall auf der Welt gemacht und überall haben wir es hinbekommen. Der administrative Aufwand ist unterschiedlich. Wir haben es natürlich auch dort gemacht, wo ein Pull-Effekt da ist. Das heißt, die Städte, die Regionen und auch die Behörden wollten eine Demonstration machen. Und deshalb leichtet natürlich auch dann die Abstimmung. Wenn es ist anders, als wenn wir hingehen und versuchen, jemanden zu überzeugen. Wenn die Stadt, das Land und die Behörden das unbedingt haben wollen, dann ist natürlich auch schon mal eine positive Einstellung zu dem Thema da. Und dann ist es natürlich auch so, dass wir eine große Unterstützung von der EASA haben, mit denen wir jetzt seit Jahren in Kontakt sind, die uns sehr genau kennen und die auch wissen, wie sicher unser Fluggerät ist und dann natürlich diese Abstimmung herbeiführen. In den USA zum Beispiel war das gar nicht so geplant. Wir haben eigentlich in Stufen diese Roadshow generiert. Wir sind ja in 6 Wochen in 4 Städten geflogen, angefangen in Dallas, dann Las Vegas, dann in Tampa und dann in New York. Und der New York-Anruf, der kam im Prinzip, als wir in Tampa waren, könnt ihr nicht auch in New York fliegen? Und haben wir gesagt, warum eigentlich nicht? Und dann haben wir natürlich die entsprechenden Erklärungen mit der FAA durchgeführt. Wir haben geguckt, vom Transport her ist das alles so möglich, zeitlich möglich. Und dann sind wir auch in New York geflogen. Und das ist natürlich vor der Kulisse über dem East River natürlich auch ein sehr eindrucksvoller erster Testflug gewesen.
Ja. Habe ich gesehen. Ich kann da auch gerne mal in die Beschreibung bei Spotify und bei YouTube ein, zwei Videos zu reinpacken, mit denen ihr sehen könnt, wie das Ganze aussieht. Ist auf jeden Fall sehr spannend zu sehen, auch mit geiler Kulisse, wie du schon sagtest. Du hast es kurz schon angesprochen, Anwendungsfälle. Was sind die genauen Use Cases, die ihr für Volocopter habt? Und dann im Anschluss auch, welche Modelle habt ihr eigentlich?
Ja. Also, wie ich schon gesagt habe, einer der Hauptanwendungsfälle wird sein, von einem Flughafen in die Innenstadt zu fliegen und an allen Verkehrsknotenpunkten, wo heute starke Staus entstehen, wo man sehr viel Zeit verliert. Es geht eigentlich immer nur darum, wo macht es Sinn? Wo ist es eine sinnvolle Ergänzung einer bestehenden Strecke? oder wo kann ich nicht kurz-, mittelfristig über ein Bahnsystem, also Mass Transit, ein Bahnsystem, eine U-Bahn, eine Erleichterung schaffen. Und dann kann man auch temporär eben solche Systeme wie unser System zusätzlich einführen. Wir sehen, dass man auch gezielt eine Städte- und Regionenentwicklung damit betreiben kann. Also wenn man sich ein Bundesland anguckt und sagt, okay, wir haben jetzt die natürlichen Hubs, die man verbinden will, aber ich habe auch unterentwickelte Regionen, wo heute im Prinzip nicht mal sich ein Bussystem rechnet, weil dort einfach die Nachfrage nicht da ist. Wir haben viele Anfragen von Real Estate-Entwicklern, Immobilienentwicklern, die sagen, wenn ihr dort ein Vertibot hinbauen würdet, dann könnten wir darum Residential und Commercial Areas entwickeln und könnten damit diese Region auch auf einen anderen Entwicklungsstand bringen, weil wir damit auch eine Attraktivität, eine Einbindung in ein überregionales Konzept zeigen können. Und das sind so die Themen, wo wir sagen, wo wir auch in die Gespräche mit den Bundesländern gehen, mit den Städten, wo wir sagen, ihr dürft nicht nur einfach euch ein, zwei Strecken angucken, ihr müsst euch über 20, 30, 40 Jahre vorstellen, wie so ein Ökosystem, so ein Netzwerk entstehen kann. Und das sind letztendlich die wichtigen Themen. Wie kann man Mobilität sinnvoll ergänzen? Dazu gehört auch noch mehr, was wir haben ja auch eine Volo IQ Software, die alle unsere Fluggeräte auch verbindet. Das ist wichtig, weil wir sagen, wir sind ja nur ein Teil des täglichen Mobilitätsbedarfs. Wir müssen auch sicherstellen, dass man zu unserem Vertiport kommt und von unserem Vertiport wieder wegkommt. Und das ohne irgendeine Verzögerung. Wir müssen auch sicherstellen, dass das Handling an einem Vertiport optimiert ist, dass man dort keine Zeit verliert, dass das Onboarding, das Überprüfen der Dokumente, das Wiegen der Passagiere und dann auch natürlich...
Das gehört auch dazu.
Ja, klar. Und dann des Gepäcks, Kontrolle des Gepäcks und dass das alles sehr reibungslos, sehr schnell funktioniert, damit die Menschen nicht das Gefühl haben, okay, ich gewinne zwar eine Stunde oder halbe Stunde durch die Flugzeit, aber ich verliere, weiß ich, 20 Minuten in dem Prozess. Dann muss man auch sicherstellen, dass man eingebunden ist. Wir streben Partnerschaften an, zum Beispiel... In Paris werden wir mit etablierten anderen Unternehmen arbeiten, sodass wir sicherstellen können, dass ein Benutzer eines Taxis auch gleich den Flug bei uns buchen kann und auch dann von Vertiport wieder weg. Und wenn dort irgendwelche Verschiebungen entstehen, dass dann automatisiert auch die Anpassungen erfolgen. Weil, wie gesagt, das wird auch in der Zukunft so sein. Wenn ich mit einem internationalen Flug verspätet ankomme und ich habe meinen Folgeflug schon in die Innenstadt gebucht, und da möchte ich natürlich, dass sie nicht in drei oder vier verschiedenen Apps korrigieren müssen, sondern ich möchte im Prinzip, dass es automatisiert weitergeleitet wird, dann der Flug angepasst wird und dann die Weiterfahrt im Taxi angepasst wird. Ne?
Ja. Sehr spannend. Also ich bin super, super gespannt, wie das jetzt auch in Paris aussehen wird, weil das ist einer der, ich glaube, jetzt am nächsten Cases, die jetzt bald realisiert werden. Wenn man so ein bisschen auf die Konkurrenz schaut, ich habe jetzt auch viel über Lilium gelesen, über also die TUM, dass sie da auch extrem reinbuttern. Wenn man sich die Konkurrenz anschaut, bist du mit denen im Gespräch mit dem Executive-Bereich von denen oder seid ihr generell, ihr müsst jetzt auch nicht Lilium sein, kann auch eine andere Firma sein.
Also wir tauschen.
Aber man tauscht sich aus, oder?
Wir sehen uns auf allen Konferenzen, wir sehen uns regelmäßig, wir sprechen. Das Schöne ist, ich würde mal sagen, der Großteil aller Firmen sieht sich nicht gegenseitig als Wettbewerber, weil der Markt ist mehr als groß genug für uns alle.
Ist oft medial. Ist oft medial wahrscheinlich.
Ja, genau. Also nein, dass wir sehen uns da wirklich als Partner, weil das jeder, der einen erfolgreichen Schritt nach vorne macht, hilft dem Ökosystem im Prinzip jetzt die wichtigen Signale zu bringen, die uns ermöglichen, letztendlich auch diese Mobilitätskonzepte in den Markt zu bringen.
Also sagst du,
wir tauschen uns regelmäßig aus. Es geht auch darum, Fehler und Lerneffekte aus anderen Industrien mitzunehmen. Also dieses Beispiel Standardisierung der Ladekonzepte. Auch da gibt es immer wieder Gespräche, wie kann man verhindern, dass man ein heterogenes Ladesystemskonzept weltweit realisiert und dann wieder an den Steckern scheitert.
Ja, ja.
Also solche Diskussionen finden auch statt, dass man guckt, wie kann man dort eine Homogenisierung der verschiedenen Konzepte hinkriegen, obwohl wir sehr, sehr unterschiedliche Konzepte haben. letztendlich müssen wir auch realisieren, dass die Stückzahlen ja jetzt noch am Anfang sehr klein sind, bevor sie dann aus meiner Sicht irgendwo zwischen Luftfahrt und Automobil sein werden, dass wir dort letztendlich auch die Lieferanten positiv dazu bringen, diese Industrie zu unterstützen. Hm. Da findet letztendlich sehr, sehr viel statt, aber es ist noch ein weiter Weg zu gehen.
Ja, ja.
Aber du hattest vorhin auch noch gefragt, welche verschiedenen Modelle wir eigentlich haben. Vielleicht genau. Einfach nur ganz kurz für die Leute, die mit uns nicht so vertraut sind. Wir haben ein Volo City, das ist ein Multicopter mit 18 elektrischen Motoren und Rotoren, optimiert für die Flüge in Städten. Am Anfang ein Zweisitzer, ein Pilot, ein Passagier. Das skalieren wir dann in Kürze dann Anfang 27 auf einen 1+4-Sitzer, ein Pilot, 4 Passagiere. Dazu haben wir einen sogenannten Volo Region, das ist ein Regionalflieger, der sieht etwas anders aus, der hat Flügel und Liftmotoren.
Okay.
Wir haben dort, anders als Teile unserer Konkurrenz, keine bewegten Teile, sondern wir haben eben Rotoren, die den Flieger senkrecht starten und landen lassen, und wir haben Push-Motoren, die Horizontalbewegung machen, und über die Flügel, sobald eine bestimmte Geschwindigkeit erreicht wird, wird der Auftrieb erzeugt, sodass die Liftmotoren dann abgeschaltet werden können, sodass man dann sehr effizient den Vorwärtsflug gestalten kann. Dieser Flieger wird ungefähr 200 km/h fliegen und damit 200 km in einer Stunde fliegen. Ist für uns so ein Prinzip, um Städte zu verbinden oder Leute aus dem Umland zu einem nahegelegenen Flughafen zu fliegen. Hm. Wir halten das auch für die richtige Zeit, weil wenn man deutlich mehr als eine Stunde fliegt, dann wäre es auch sinnvoll, eine Toilette an Bord zu haben.
Das stimmt allerdings, ja, das stimmt allerdings. Wie stellst du dir einen optimalen Case vor? Du hast es schon mal kurz umschrieben bzw. erklärt, dass jetzt auch große Firmen auf euch zukommen und sagen, okay, wir bauen da einen ganzen District, wenn ihr da euren Hub reinbaut. Mhm. Aber wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt eine historische Stadt nehme, jetzt Berlin oder andere europäische Städte, die einfach sehr historisch sind, sowas hier in die Infrastruktur reinzubauen? 2039, Berlin, wie geht das? Also wie kann ich mir das vorstellen?
Also, der Mensch ist neuen Technologien immer eher skeptisch gegenüber. Wenn wir uns einfach mal die Geschichte angucken, das war beim ersten Auto so, das war beim ersten Flugzeug so, das war bei der ersten Eisenbahn so.
Bei Elektroautos.
Elektroautos. Selbst jetzt, und ich meine, das ist ja nicht so lange her, wo die Menschen immer sagen, genau, als der erste Tesla Roadster veröffentlicht wurde, alles so, kleines Auto, Zweisitzer.
Wo
soll ich das Ding aufladen? Wo soll ich das Ding aufladen? Und er hat trotzdem es geschafft, damit die Elektromobilität um mindestens 10, 15 Jahre zu beschleunigen und selbst die großen OEMs dazu bewegen, einen Denkprozess zu ändern, wo man einfach eigentlich geglaubt hat, die Verbrennungsmotoren werden noch bis ins nächste Jahrhundert so weiter verkauft werden. Also ich denke mal, wir reagieren immer gleich, dann dauert es ein bisschen und dann ist es einfach ganz normal. Und so war es bei allen Technologien, so wird es auch hier sein. Ja. Die Menschen werden dieses Jahr so sich angucken, wie die ersten offiziellen Flüge stattfinden. Dann werden die ersten Leute es nutzen. Nächstes Jahr wird es ein paar mehr Städte geben. Dann werden die Flugfrequenzen erhöht werden. Es wird mehr Fluggeräte in den Städten geben. Und dann in den 30ern ist es plötzlich überall. Ja. Und auch in Berlin. Auch wenn es
in Berlin. Bin ja gespannt.
Also, sag mal, wir sehen ja, das Verkehrschaos ist hier jetzt auch nicht wirklich geringer geworden. Wir sehen, dass man zwar jetzt geschafft hat, den Flughafen BR fertigzustellen, aber die Fahrzeiten daraus sind
sehr lang. Ja, genau. Ich kann davon sprechen. Also sehr, sehr oft, dass ich da mit der S9, die Bahn, die da hinführt, da auf halber Strecke irgendwie stehen geblieben bin.
Also ich glaube, es würden sich einige wünschen, wenn es noch eine Alternative gäbe, von hier aus der Innenstadt, von verschiedenen Vertiports dann raus zum internationalen Flughafen zu fliegen.
Ja, ich bin tatsächlich auch gespannt. Das ist wahrscheinlich auch noch offen. Ihr seht euch so ein bisschen als Alternative. Mhm. Das hatte ich auch in einem Interview, glaube ich, mit MCI School oder so.
Ja, wir ersetzen nichts.
Genau. Jetzt denke ich mir aber mal 15 Jahre im Voraus oder nach in die Zukunft gedacht. Was, wenn es tatsächlich günstiger ist als gedacht oder es einfach etabliert ist, der Markt entwickelt sich auch.
Es wird.
Und es kann sein, dass es dann doch ein Ersatz ist.
Also, wenn wir mal ganz weit nach vorne gucken und sagen, okay, wir haben die verschiedenen Stufen durchlaufen. Wir haben gezeigt, dass es sicher ist, dass es nachhaltig ist. Wir haben neue Batteriesysteme, die mehr Passagiere, mehr Reichweite erlauben. Wir haben es geschafft, in die Autonomie zu kommen. Das heißt, wir haben den Piloten nicht mehr an Bord, sondern wir geben einfach das Ziel ein. Langfristig wird es aus meiner Sicht dann das Auto ersetzen.
Ja.
Weil wir haben heute im Schnitt eine Benutzungsrate beim Auto von 12%. Die restlichen 88% steht es auf den Straßen und sorgt dafür, dass wir nicht von A nach B in der Zeit kommen, die wir uns eigentlich vorgestellt haben.
Mhm.
Dazu kommt, dass wir nicht genügend Ressourcen auf der Welt haben, um bei 10 Milliarden Menschen jedem ein Auto zu geben.
Ja.
Und wir sind halt an eine feste Infrastruktur gebunden. Also fast forward 50, 100 Jahre ist die dritte Dimension definitiv die bessere. Aber das ist natürlich gleichzeitig auch wieder da, wo die Menschen sagen, oh, dann sieht das vielleicht so aus wie das fünfte Element. Und da sind wir noch sehr, sehr weit weg von. Wie wird es an? Wie gesagt, die Frequenz in den Städten ist am Anfang sehr stark, genau wie du gesagt hast, durch den physikalischen Platz definiert und über die Flugregeln, wie viel Abstand man zwischen den Flugzeugen haben muss und zu den Gebäuden. Da müssen noch viele, viele Änderungen erfolgen, um diese Frequenz zu erhöhen. Also unsere nächste Generation an Fluggeräten wird im Prinzip ein Connected Aircraft sein. Das heißt, wir werden viel, viel mehr Sensoren an Bord haben. Wir werden in Echtzeit diese gesamten Sensoren überwachen, sodass wir jegliche Änderungen sofort erfassen können und darauf reagieren können.
Okay.
Wir werden auch letztendlich damit ermöglichen, dass wir eine exakte Positionierung im dreidimensionalen Raum haben müssen, damit wir die Abstände zu Gebäuden sehr genau bestimmen können und gleichzeitig aber auch zu anderen Flugräten. Das heißt im Prinzip ein sogenanntes Meshed Network in the Sky. Das heißt, die Flugräte erkennen sich untereinander, wissen voneinander, wissen genau, welchen Abstand sie haben, kommunizieren miteinander und damit kann man dann auch eine höhere Frequenz ermöglichen. Das sind so die verschiedenen Stufen, die man durchlaufen muss. Aber klar, wenn irgendwann, deswegen wurde es ja auch oftmals als fliegende Autos bezeichnet, wenn ich im Prinzip alle Vorteile eines individuellen Personenverkehrs in ein dreidimensionales agierendes Verkehrsmittel bringen kann, dann wird es natürlich irgendwann.
Ja,
ich hoffe aber, dass wir einen Fehler nicht machen. Ich glaube nicht, dass wir wieder auf Individualverkehr gehen sollten, sondern ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir das Konzept Everything as a Service genau das Thema Mobility as a Service haben, dass wir überall selber Zugang zu diesen Transportmitteln haben, aber nicht das Gefühl haben, wir müssen eins besitzen.
Ja.
Und ich glaube, jetzt mal deine Generation, die Generation meiner Kinder, ist das schon deutlich ausgeprägter. Wir sind noch eine Generation, wo man gern die CDs im Regal hatte, mal ab und zu rausgenommen hat, sich die Covers angeguckt.
Aber das war bei mir auch noch so.
Ja, aber meine Kinder haben das nicht.
Die
haben keine einzige CD, die haben Spotify.
Ja.
Und dieses Everything as a Service ist das nachhaltige Konzept, weil wir einfach nicht genug Ressourcen haben, alles für uns in den Schrank zu stellen.
Ja. Cool, dann aufgrund der Zeit würde ich gerne noch das Thema NEOM kurz ansprechen, weil es mich sehr, sehr interessiert. Ich bin ein, wie nennt man das, Advokat für das Thema Middle East und Entwicklung dort. Ich finde das super spannend einfach. Deswegen würde es mich sehr interessieren, wie es dazu kam, dass ihr ein Projekt mit dem macht. Ob das über eine Ausschreibung ging von denen aus oder ob die proaktiv auf euch zukam.
Das Ganze ist über viele Gespräche über mehrere Jahre entstanden, wo man sich ausgetauscht hat, kennengelernt hat und letztendlich NEOM ja auch in uns investiert hat.
Mhm.
Ich kenne NEOM schon, wie gesagt, aus Airbus-Zeiten in der ersten Phase, wo man es dann viel, viel definiert hat, aber es dann auch wieder im Prinzip erstmal wieder ruhiger geworden ist und jetzt geht es ja im Prinzip nochmal mit zweiten Anlauf. Jetzt passiert richtig viel. Wir sehen, dass dort schon mehrere tausend Menschen leben, dass dort die Baufortschritte sehr, sehr enorm sind.
Warst du vor Ort schon
öfter? Nein, noch nicht. Aber es gibt jetzt schon Direktflüge von London direkt nach NEOM. Also,
ach echt?
Ja. Okay, krass. Also es passiert sehr viel. Es ist technologisch natürlich extrem anspruchsvoll, weil dort im Prinzip alles auf Nachhaltigkeit ausgerichtet ist. Das heißt, wenn die neuesten Technologien realisiert es wird auf der Technologieseite aus meiner Sicht eine Musterstadt werden, wie das Leben in modernen Städten sein könnte. Mhm. Also auch insofern werden sicherlich viele Menschen das mit sehr viel Interesse verfolgen, wie das dann dort sein wird. Es ermöglicht uns natürlich Mobilitätskonzepte der Zukunft auf einem weißen Stück Papier zu realisieren, was es so noch nie gab. Und insofern ist es für uns natürlich super interessant, dass wir dort im Prinzip die Passagier- und die Frachttransporte gemeinsam mit unserem Joint Venture Partner dort übernehmen. Und ja, also ist es anspruchsvoll, natürlich, weil es einfach ganz andere Temperaturbedingungen sind, Umgebungsbedingungen. Aber gleichzeitig haben wir dort natürlich im Prinzip die Möglichkeit, eine Blaupause zu generieren, wie in modernen Städten Mobilität sein könnte.
Ne? Ist für euch, glaube ich, auch eine der prädestiniertesten Städte, wo ihr das Ganze auch ausrollen könnt, wenn ich mich so vorstelle.
Ja, es ist ja mehr eine Region. Wir haben ja die Region an der Küste, dann gibt es die Region in den Bergen. Also insofern erstmal der Transport von Passagieren und Fracht innerhalb dieser urbanen Zentren, aber natürlich auch die Verbindung zwischen diesen urbanen Zentren.
Wie die ist dann, die Distanz zu den einen?
Das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, aber es ist so, dass wir da schon den Volo Region dann benötigen. Das ist keine Distanz mehr für den Volo City.
Ja. Okay, sehr, sehr spannend. Ich bin auch sehr gespannt, was da an Updates kommen. Deren Ziel war ja, glaube ich, 2030 die Stadt komplett aufzubauen.
Das ist ganz
sportlich für euch, aber...
Ja, es passt für uns eigentlich sehr gut zusammen. Wir haben jetzt die erste Frachtdrohne hingeliefert, die wird jetzt dieses Jahr getestet. Wir werden dieses Jahr auch die erste Passagierdrohne dorthin liefern und die Versuche aufnehmen. Das geht dann relativ schnell. Und ich denke mal, mit den Erfahrungen, die wir jetzt in Paris und Rom dieses Jahr und dann nächstes Jahr dann auch mit Osaka zusätzlich sammeln werden, wird die Entwicklung dann auch in Neom sehr, sehr schnell vorangehen.
Ja, ich bin immer sehr fasziniert von der Art, wie die in Saudi-Arabien da an solche Projekte rangehen. Also da ist ja irgendwie der Tellerrand nie das Ende. So, das ist halt immer so schneller, größer, weiter. Und gleichzeitig auch sehr rigoros. Ich habe da viele Artikel auch im Handelsblatt schon gelesen zu Management Boards, die Saudi-Arabien ist ja oft auch mit dem Staatsfonds beteiligt. Mhm. In Firmen, wo die dann auch selber sagen, okay, Management Board liefert jetzt nicht, wir wechseln jetzt alles aus und let's go, Hauptsache Wachstum. Das finde ich halt super, also ich finde es sehr spannend vom Konstrukt und wie die da auch rangehen an das Thema Wachstum. Also anders, wie ich finde, als
ich sag mal, Leistungsorientierung ist immer wichtig. Ich denke mal, für mich ist das Faszinierende zu sehen, welche Technologien dort realisiert werden und was hoffentlich damit an Verbesserungen für die gesamte Menschheit entstehen kann, weil dort Technologien ausprobiert werden, die sonst noch nirgends sich jemand dran getraut hat. Insofern wird das sehr, sehr spannend sein, zu sehen, wie sich das weiterentwickelt. Es wird viele Herausforderungen geben, das ist mit Sicherheit nicht banal, dort so eine Region aus dem Nichts zu entwickeln. Und da muss man auch sehen, wie lebenswert ist es dann, weil wie schnell wird es sich natürlich anfühlen oder wird es sich noch künstlich anfühlen? Und wir hoffen, dass wir einen guten Beitrag damit leisten, dass wir ein modernes Mobilitätskonzept mit einführen und den Menschen halt auch dort so ein bisschen zeigen, wie die Zukunft der Mobilität aussehen kann.
Sehr spannend. Letztes Wort. Ich habe mit dem Mr. Fontana, das ist der Chief Innovative Officer von NIRM, habe ich jetzt auch schon den Kontakt zu ihm und da wird jetzt auch bald eine Folge kommen. Von daher bleibt gespannt. Ist jetzt also nochmal eine Extension zu Volocopter. Dann könnt ihr das ganze Projekt auch nochmal von ihm aus hören. Nehmen abgehakt. Letzte Frage oder ein paar Fragen nochmal zu dir, weil es mich super interessiert, wie du auch bei dir in der Karriere fortgeschritten bist. Hast du ein Motto oder ein Mantra, wie du Entscheidungen triffst, die für dich beruflich von Auswirkungen sind?
Also was mir sehr geholfen hat, ist, dass ich in einem frühen Stadium meiner Karriere einen Mentor bekommen habe und gelernt habe, der Mentor verschafft einem nicht einen neuen Job, aber der Mentor kann einem mit der Erfahrung, die er oder sie in ihrer Karriere gesammelt haben, einen unabhängigen Rat geben. Das sollte nicht der einzige sein, aber es ermöglicht einem verschiedene Gesichtspunkte in die Entscheidung mit einfließen zu lassen, die man selber so nicht hat. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich für mich richtige Entscheidungen treffen konnte. Und was ich auch versucht habe, in den letzten 30 Jahren weiterzugeben, ich habe ein großes Menti-Netzwerk von über 100 Mentis.
Okay. Hauptsache im Engineering-Bereich? Oder?
Komplett gemischt, über alles. Sowohl aus der Siemens-Vergangenheit als auch der Airbus-Vergangenheit und jetzt auch fangen wir das bei Volocopter an aufzubauen. Ich vernetze die auch untereinander, um einfach ihnen zu zeigen, wie wichtig diese Netzwerke sind auch für die weitere Entwicklung. Und das hat mir sehr geholfen, auch dazu geführt, dass ich in kritischen Entscheidungen zumindest immer noch einen neutralen Rat extra hatte. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass die drei Komponenten, die ich am Anfang gesagt habe, das, was man von zu Hause mitbekommen hat, dann die harte Arbeit und dann das Netzwerken. Und da zum Netzwerken gehört natürlich auch eine Reihe von sagen wir, Ratgebern, die einen in kritischen Situationen dann auch wirklich neutral beraten können.
Meine Karriere ist jetzt noch nicht so lang, aber ich habe trotzdem schon die Erfahrung gemacht, als es bei mir auch so ein bisschen, wo ich selber nicht wusste, wohin jetzt der nächste Schritt geht, dass ich mir sehr, sehr viele Meinungen angehört habe von sehr, sehr vielen auch großen Leuten, wo ich auch hinaufschaue auf. Aber dann gemerkt habe, dass ganz viele Meinungen mich dann noch mehr verirren als eine starke Meinung. Das war so mein Eindruck.
Gut, am Ende des Tages musst du wie jeder andere lernen, auf deinen Bauch zu hören und letztlich aus den vielen Meinungen und dann musst du natürlich auch lernen zu sehen, welche Meinung ist wie hilfreich. Also ich habe gelernt, ich traue meinem Bauch und der, wie gesagt, auch wenn ich viele, viele rationale Prozesse ablaufen habe, habe ich im Prinzip immer am Ende des Tages die Bauchentscheidung bestätigt und bin eigentlich in meinem Leben ganz gut damit gefahren.
Gut, nehme ich mit für mich. Cool, dann allerletzte Frage, die stelle ich eigentlich jedem zu allerletzt. Und zwar, was würdest du deinem 20 bis 25-jährigen Ich jetzt mitgeben?
Mach alles so, wie du glaubst, dass es richtig ist, weil ich muss, wenn ich einfach zurückblicke, ich habe meine Fehler gemacht, ich habe gute Entscheidungen, schlechte Entscheidungen getroffen, aber es hat mich an diesen Punkt heute gebracht und ich habe viele, viele sehr interessante Sachen erlebt in meinem Leben. Ich habe eine schöne Familie, ich habe interessante Jobs gehabt, ich habe einen interessanten Job und ich habe Spaß am Leben. Also insofern würde ich sagen, sei offen, nimm alles mit und genieß das Leben, weil es ist definitiv zu kurz.
Ja, cool. Gutes Schlusswort. Dann in diesem Sinne, schön, dass ihr reingeschaltet habt und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Danke dir, Dirk.
Ich danke dir auch.